MedEx Team Kompakt, der kompakte Podcast mit Einblicken in den Medizinproduktealltag und die Praxiserfahrungen unter der MDR mit Daniela Penn.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem neuen aktuellen Podcast
nach unserer Sommerpause im August.
Indem wir jetzt das Thema unseres letzten Blogbeitrags wieder aufgreifen, wie gewohnt. Und Ella ist auch wieder mit an Bord. Wir beide werden heute ein wenig über das Thema, das so wichtige Thema, die Schnittstelle zwischen Risikomanagement und klinischer Bewertung plaudern. Warum plaudern wir darüber? Erst vor kurzem kam von einem Kunden von uns die Anfrage, ob wir ihm bei einer Abweichung durch die benannte Stelle helfen können. Und da ging es nämlich genau um dieses Thema. Das Problem war hier, er hat anscheinend in der klinischen Bewertung die Restrisiken nicht adäquat abgedeckt, nicht adäquat beleuchtet und entsprechend in der klinischen Bewertung mitbewertet und so weiter. Damit kam er dann auf uns zu und das entspricht im Grunde genommen ja genau dem, was wir im letzten Blogbeitrag ja auch schon beschrieben hatten. Aber wir nehmen das jetzt zum Anlass, einfach nochmal darüber zu sprechen, was ist eigentlich so das Problem, wenn diese Schnittstelle nicht adäquat gelebt wird und warum ist die Schnittstelle insbesondere so wichtig?
Ja, warum ist sie wichtig? Ich glaube, da sollten wir einmal vor allem erwähnen, dass die klinische Bewertung sehr häufig für sich allein betrachtet wird. Und da sollten wir nochmal zurückrudern und uns nochmal überlegen, wofür ist sie eigentlich da? Und ich glaube, das Wichtigste ist, nochmal im Kopf zu behalten, dass die klinische Bewertung nicht einfach nur alle klinischen Daten analysieren, bewerten sollte, sondern dass die MDR ganz ausdrücklich natürlich fordert, dass wir das Nutzen-Risiko-Verhältnis bewerten. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wir nicht nur den Nutzen uns anschauen sollten, was bringt mein Produkt dem Patienten, sondern natürlich auch, welche Risiken gibt es in Verbindung mit meinem Produkt.
Und das alles im Lichte der klinischen Daten, weil um die geht es ja in der klinischen Bewertung.
Ja, und natürlich, wie kommen wir an diese Risiken in der klinischen Bewertung? Die kommen natürlich aus dem Risikomanagement.
Exakt.
Die haben wir vorher schon betrachtet.
Dann ist es ja wichtig, wie verzahnen wir jetzt die klinische Bewertung mit dem Risikomanagement? Denn es geht ja auch nicht darum, in der klinischen Bewertung nochmal dasselbe zu tun, was da schon passiert ist, nämlich alle Risiken sich anzuschauen. Und deswegen sprechen wir in diesem Kontext auch im Rahmen der klinischen Bewertung immer von den klinisch relevanten Restrisiken. Restrisiken ist klar, weil jedes Produkt hat Restrisiken. Es gibt kein Produkt, das gar keine Risiken hat. Und wir schauen in der klinischen Bewertung aber nicht alle Restrisiken an. Das tut ja das Risikomanagement. Dafür ist dieser Prozess ja gedacht. Sondern wir schauen uns nur die klinisch relevanten an. Und auch da wird es dann schon schwierig, denn was ist denn klinisch relevant?
Ja, was ich glaube, das ist teilweise auch schwierig natürlich zu betrachten. Aber was auf jeden Fall alles klinisch relevant oder als klinisch relevant betrachtet werden sollte, ist natürlich alles, was in Bezug auf den Patienten ist. Also schon allein einfach irgendwie Hautirritationen oder Reizungen.
Schmerzen.
Im Großen und Ganzen, genau. Schmerzen, Kontamination. Ich denke, im Groben könnte man sagen, alles, was mit dem Patienten zu tun hat, alles, was dem Patienten einen Schaden bringen könnte.
Hat ja im Grunde genommen auch das Risikomanagement, wenn wir jetzt mal die Gebrauchstauglichkeitsrisiken, die Anwendungsrisiken weglassen, falls nicht auch Patient gleich Anwender, da sind wir auch damit dabei. Aber im Grunde genommen ist es natürlich jetzt nicht salopp zu sagen, was ist klinisch relevant, sondern das hängt immer vom Produkt auch selbst ab. Und natürlich, wie das Risikomanagement-Team dieses Thema zusammen mit einem Arzt am besten natürlich definiert, welches dieser Restrisiken ist klinisch relevant. Und das sollte dann natürlich so im Prozess des Risikomanagements, der schließt ja nicht ab mit der abgeschlossenen Risikoanalyse, sondern das sollte dann natürlich an das Team der klinischen Bewertung weitergegeben werden. Welche Restrisiken sehen wir als klinisch relevant an?
Ja, und ich glaube, da kommen wir auch dann schon zu unserem nächsten Schritt in unserem Vorgehen, wenn wir die klinisch relevanten Risiken identifiziert haben aus unserem Risikomanagement, wäre ja der nächste Schritt jetzt zum Beispiel im Rahmen des Plans zur klinischen Bewertung zu schauen, okay, welche klinisch relevanten Risiken haben wir und wie können wir dann im Endeffekt am Ende der klinischen Bewertung nachweisen, dass diese alle abgedeckt sind und dass unser Produkt trotzdem sicher ist. Das heißt, kann ich vielleicht bestimmte Endpunkte aufstellen, unter anderem zum Beispiel sogar Endpunkte für eine klinische Prüfung, aber auch natürlich für zum Beispiel Claims zur klinischen Sicherheit im Rahmen der klinischen Bewertung. Welche Endpunkte möchte ich erreichen? Gibt es vielleicht messbare Parameter, die ich dahinterlegen kann, um zu zeigen, dass mein Produkt sicher ist? Wie weise ich das nach? Und ich denke, das ist so das allerwichtigste Vorgehen, dass wir das nicht vergessen. Und wie würden wir das dann in der klinischen Bewertung betrachten? Was würdest du sagen?
Es steht ja eigentlich in der MDR, in Anhang 14, steht ja eigentlich auch klipp und klar drin, dass die Sicherheitsendpunkte oder die Claims zur Sicherheit sich aus den klinisch relevanten Restrisiken ableiten. Und genau da würde ich anfangen und im Grunde genommen im Plan für die klinische Bewertung bereits abgeleitet von den klinisch relevanten Restrisiken, die ich da aufführe, mir meine Sicherheitsendpunkte oder Sicherheitsclaims ableiten daraus, wie ich sie auch zeigen will, dann eben entsprechende messbare Parameter aus dem State of the Art mir am besten dazu holen, beziehungsweise abhängig davon, welche Route für die klinische Bewertung ich einschlage, ob ich jetzt Literaturdaten nehme oder ob ich eine eigene klinische Studie durchführe für meine klinische Bewertung, kann ich dann auch, wie du gerade gesagt hattest, auch Endpunkte für die Studie, sekundäre Endpunkte beispielsweise in Bezug auf die Sicherheit des Produktes mit aufnehmen, um daraus dann Ergebnisse, die ich dann in die klinische Bewertung integrieren kann, ableiten zu können. Also so würde ich praktisch dann vorgehen. Ich habe meine klinisch relevanten Restrisiken, die bekomme ich aus dem Risikomanagement, Hand in Hand mit meiner Schnittstelle, mit meinem Schnittstellenprozess und integriere es dann entsprechend in die klinische Bewertung, dass ich daraus dann meine Sicherheitsendpunkte, Sicherheitsclaims konzipiere.
Ja, perfekt. Und ich denke, wenn wir das noch anhand von einem ganz kleinen Beispiel erklären würden, würde das bestimmt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen helfen.
Hast du da ein Beispiel?
Auf jeden Fall. Wir haben ja auch in unserem letzten Blogbeitrag ein Beispiel etwas näher betrachtet, deshalb schauen Sie gerne da auch nochmal rein, falls Sie den noch nicht gelesen haben. Aber wenn wir ganz grob zum Beispiel an ein aktives Medizinprodukt denken, was auch Kontakt zu einem Patienten hat.
Also Hautkontakt?
Zum Beispiel Hautkontakt, genau. Und zum Beispiel Einweg-Accessoires beinhaltet, die man austauschen sollte, so ganz grob gesagt, hätte das Produkt ja unter anderem das Risiko von Hautreizungen oder Kontamination, wenn zum Beispiel die Einwegprodukte nicht ausgetauscht werden.
Mehrmals verwendet werden beispielsweise. Oder wenn bestimmte Komponenten, die mit der Haut in Kontakt sind, nicht entsprechend gereinigt oder desinfiziert oder auch sogar sterilisiert werden etc.
Ja. Genau. Das Produkt muss natürlich elektrisch sicher sein. Also auch in Bezug auf wirklich das aktive Produkt gibt es natürlich auch Risiken, die in Bezug auf den Patienten bestehen. Ja, und aus all jetzt ganz grob natürlich ist das alles, aber aus all diesen Punkten könnten wir einen Claim zur klinischen Sicherheit ableiten, oder?
Ja, den Endpunkt Claim zur Sicherheit könnte man dann auch formulieren mit einer Kontaminationsrate, die beispielsweise unter so und so viel Prozent liegt. Wo bekomme ich diesen messbaren Parameter her und wie kriege ich den belegt? Aus Verifizierungsdaten, Validierungsdaten beispielsweise, nämlich wir nehmen an, das Produkt wird desinfiziert und dann habe ich auch Desinfektionsvalidierung, dass es eben das tut, was es soll. Daraus kann ich dann auch entsprechend eine Kontaminationsrate herausziehen aus diesen Berichten und das dann als Beleg für meinen messbaren Parameter, für meinen Sicherheitsclaim, Sicherheitsendpunkt heranziehen.
Ja, genau. Also ich glaube, ganz wichtig ist generell nicht zu vergessen, für all diese Punkte, die wir jetzt gerade auch gesagt haben, gibt es ja Verifizierungsdaten, also auch zum Beispiel Biocomp, biologische Sicherheitstests.
Für Irritationen und so weiter, genau.
Genau, und das kann man natürlich auch alles unter anderem als Beleg für einen Claim zur klinischen Sicherheit nehmen, um zum Beispiel zu zeigen, mein Produkt ist sicher, weil es den und den Sicherheitsnormen entspricht und dadurch sicher ist.
Da hast du jetzt auch gerade auf so eine typische Stolperfalle drauf hingewiesen, so als Sicherheitsclaim zu formulieren, mein Produkt ist sicher. reicht natürlich nicht aus, weil mein Produkt ist sicher, weil es diese und diese Voraussetzungen erfüllt und anhand dieser Parameter das nachgewiesen werden kann. Das ist so die richtige Formulierung dazu. Das Produkt ist sicher, ist eigentlich ja nur die Schlussfolgerung ganz am Ende auch der klinischen Bewertung, was ja dann wiederum das Nutzen-Risiko-Verhältnis unterstützt.
Ja, das stimmt, da hast du völlig recht. Das war, glaube ich, sehr beliebt, einfach zu sagen, es ist sicher und damit zu sagen, okay, jetzt bin ich fertig.
Risikomanagement hat ja auch
abgedeckt.
Nur akzeptable Restrisiken, ja. Also sind wir somit konform. Ja. Reicht leider nicht mehr aus und wird auch so in der MDR nicht gefordert, sondern da muss man schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Was gibt es denn sonst noch für typische Stolperfallen? Was haben wir denn da sonst noch? Was kann man noch nicht ganz korrekt machen und dann eine Abweichung kassieren?
Also ich glaube, was noch sehr häufig so eine Stolperfalle ist, ist, dass man vielleicht nicht unbedingt alle Risiken betrachtet, dass man nur sich einen Teil nimmt oder zum Beispiel auch in der klinischen Bewertung nur die Risiken aus der Literatur betrachtet, die so in der Literatur bewertet werden. Aber das ist ja so nicht vollständig, weil wir ja in
der Klinik. Also alle klinisch relevanten Risiken. Nicht alle Risiken, nicht alle Restrisiken, sondern nur alle klinisch relevanten Restrisiken betrachtet. Genau.
Genau, aber natürlich ja nicht nur die aus den Publikationen, sondern natürlich auch die, die wir im Risikomanagement für unser Produkt identifiziert haben. Oder dass man auch nicht nachvollziehbar sieht, woher kommen diese Risiken, die wir da in der klinischen Bewertung betrachten. Man muss natürlich schon auch sicherstellen, dass alles nachverfolgbar ist. Welche Risiken haben wir im Risikomanagement identifiziert? Wie komme ich jetzt von diesen in die klinischen Bewertungen? Welche Dokumente sind das genau? Welche Risikoanalyse genau habe ich da jetzt angeschaut?
Stichwort Traceability hier in diesem Fall.
Ja, ich glaube, das ist so eins der sehr wichtigen Punkte für die benannte Stelle.
Ja, und dann wird auch oft noch vergessen, dass all diese Dinge ja regelmäßig und auch konkret abzudaten, zu aktualisieren sind.
Ja.
Das gilt sowohl für die klinische Bewertung als natürlich eben auch fürs Risikomanagement. Das heißt, bei einer Aktualisierung der klinischen Bewertung muss ich natürlich immer den aktuellsten Risikomanagementbericht bzw. die dazugehörige Analyse verwenden und einbeziehen. Was aber auch noch mit reinspielt und was wir auch nicht vergessen sollten und deswegen auch erwähnen sollten heute, ist, dass es ja auch noch den PMS-Prozess gibt und die klinische Nachbeobachtung, die kommt ja auch noch mit rein. Die fließen ja auch ins Risikomanagement wiederum und in die Aktualisierungen, aber gleichzeitig ja auch in die klinische Bewertung. Und somit ist das alles ein Kreislauf, das immer wieder regelmäßig angeschaut werden muss und nicht einfach in der Schublade verschwinden kann und liegen bleibt und einstaubt.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist gut, noch an PMS und PMCF zu denken, um sich klar zu machen, dass das aktualisiert wird. Weil natürlich aus den Daten nach dem Inverkehrbringen gewinnen wir neue Informationen. Und aus diesen neuen Informationen müssen wir natürlich alles nochmal neu anschauen, neu bewerten. Es ist ja nicht so, dass der State of the Art, so wie wir ihn vor 10 Jahren geschrieben haben, so geblieben ist. Es entwickelt sich alles weiter.
Mein Produkt hat sich vielleicht nicht verändert.
Ja.
Aber das Anwendungsumfeld hat sich geändert. Und zwar rapide mit all dem, was sich jetzt an Neuigkeiten mit dazu tut, in allen Hinblicken letztendlich. Und damit muss man das Ganze unter einer neuen Perspektive auch jeweils immer betrachten. Und die Entwicklung ist rapide und somit sind auch stete und immer regelmäßige Aktualisierungen unerlässlich. Und wie wir jetzt festgestellt haben, wir haben es hier mit einem Kreislauf zu tun. Wir haben verschiedene Prozesse, die immer wieder zusammenspielen und müssen schauen, wie logisch strukturiert wir vorgehen, damit überall auch das gleiche Ergebnis, nämlich die Nutzen-Risiko-Abschätzung, Abwägung, immer wieder auch mit dem gleichen Ergebnis für das Produkt herauskommt. Und ganz wichtig, es soll ja unterm Strich da stehen, mein Produkt ist sicher.
Ja, im besten Fall. Wir hoffen natürlich, dass das am Ende der klinischen Bewertung so steht. Und was auch, glaube ich, ein guter Stichpunkt ist, nochmal zum Ende vom Anfang, was ich ganz am Anfang auch gesagt hatte, warum das wichtig ist, nochmal am Ende zu gucken, wie ist mein Nutzen und wie sind die Risiken. Also wirklich nochmal diese Abwägung zwischen Risiko und Nutzen zu machen, ausführlich zu machen, um dann zu sagen, ja, mein Produkt ist wirklich sicher.
Aber nicht nur als klinischer Bewerter, sondern in enger Zusammenarbeit und deswegen auch, wie gesagt, wichtig diese Schnittstelle zum Risikomanagement, weil die ja das Gleiche bewerten, dasselbe bewerten. mit denen gemeinsam nochmal sich das Thema Nutzen-Risiko-Verhältnis des Produktes anzuschauen und entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ja, also schauen Sie sich gerne unseren Blogbeitrag zu diesem Thema an. Da haben wir natürlich noch ein bisschen ausführlicher ein Beispiel betrachtet, noch mehr Tipps für Sie zusammengestellt, auch zum Ablauf und zum Verfahren. Und schauen Sie gerne auch in Zukunft auf unserer Seite vorbei, weil wir natürlich auch noch die weiteren Schnittstellen, wie wir jetzt am Ende auf das Thema PMS, PMCF eingegangen sind, das werden wir natürlich auch nochmal näher betrachten. Wie spielt da wirklich eng PMS, PMCF und die klinische Bewertung, wie spielen die zwei Prozesse zusammen? Seien Sie gespannt auf jeden Fall auch auf diese Schnittstelle.
Was noch kommt, ein Blick in die Zukunft, Ella. Und wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne bei uns. Wir stehen zur Verfügung. Und hoffen natürlich, wir konnten hiermit ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserem nächsten Podcast.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unseren Podcast über die Auswirkungen der MDR auf die Medizintechnikbranche mit wichtigen Einblicken in das Thema klinische Daten und alle zugehörigen Schnittstellenthemen zum gesamten Produktlebenszyklus von Medizinprodukten anzuhören. Wir hoffen, dass Sie wertvolle Einblicke gewonnen haben. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.